ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart im Studio. Ein Autodieb will sich einer Polizeikontrolle entziehen, erfasst einen Polizisten, verletzt ihn tödlich. Geschehen ist das Anfang vergangenen Jahres in Lauchhammer. Heute hat das Landgericht Cottbus den Fahrer verurteilt, einen 27-jährigen Polen. Aus dem rbb-Studio Cottbus, Dirk Schneider.
Ein kurzes Raunen geht bei der Urteilsverkündung durch die Besucherreihen im Gerichtssaal. Eine Stunde begründet der vorsitzende Richter die Entscheidung. Die Lebensgefährtin des Opfers, seine Mutter, ihre Anwälte und die Polizeikollegen aus Dresden hören schweigend zu. Hinterher erläutert Gerichtssprecher Stefan Moschkowski den Hauptgrund für das Urteil.
Die Kammer hat gesehen, dass durch das grob verkehrswidrige und rücksichtslose Verhalten zwar eine abstrakte Gefährdung für Fußgänger und Radfahrer gegeben war, mit Blick aber auf den erforderlichen Tötungsvorsatz hinsichtlich des Polizeibeamten diesen eben verneint.
Staatsanwalt Jens Meyer hatte auf Mord plädiert und damit auf lebenslänglich. Das Gericht, sagt er, habe die Trauben für einen Tötungsvorsatz zu hoch gehängt. Er versteht nicht, warum das Geschehen als illegales Autorennen gewertet worden ist.
Für solche Fälle hat der Bundesgerichtshof gerade in letzter Zeit, zum Beispiel mit dem Kudamraser-Fall, Maßstäbe gesetzt. Und wenn es nach mir ginge, würde ich hier eben mal feststellen lassen, ob die auch für solche Fälle hier eben gelten.
Die Richter sind im Grundsatz den Argumenten des Verteidigers gefolgt. Als Sieger will sich Rechtsanwalt Christoph Rühlmann dennoch nicht fühlen. Das Urteil nennt er gerecht.
Wir müssen sehen, dass Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe führt. Eine lebenslange Freiheitsstrafe ist in der Regel die Vernichtung einer Existenz des Angeklagten. Aber die Gedanken sind sicherlich auch bei dem Opfer und den Geschädigten auch durch die Verteidigung.
Die Lebensgefährtin und die Mutter haben den Gerichtssaal schweigend verlassen, geschützt von Mitarbeitern der Justiz. Ihre Anwälte wollen mit ihnen besprechen, ob sie gegen das Urteil in Revision gehen sollen.
Aus Cottbus berichtete rbb-Reporter Dirk Schneider. Das Berliner Verwaltungsgericht hat heute geurteilt, Videoüberwachung und Ausweispflicht in den Berliner Freibädern sind zulässig. Diese Sicherheitsmaßnahmen hatten die Berliner Bäderbetriebe nach Gewaltvorfällen 2023 eingeführt. Die Berliner Datenschutzbeauftragte hatte deswegen eine Verwarnung erlassen. Die Persönlichkeitsrechte der Badegäste würden unzulässig verletzt. Dagegen hatten die Bäderbetriebe geklagt. rbb24-Gericht. Reporter Ulf Morling.
Die teilweise angespannte Sicherheitslage in den insgesamt 29 Sommerbädern der Berliner Bäderbetriebe im Jahr 2023 haben die Betreiber der Freibäder durchaus datenschutzkonform verbessert. Durch punktuelle Videoüberwachung in anfangs 4 Freibädern und der flächendeckenden Ausweiskontrollen in allen Freibädern, hieß es im Urteil. Die Verwarnung der Berliner Bäderbetriebe durch die Datenschutzbeauftragte Berlins im letzten Jahr wegen der beiden Sicherheitsmaßnahmen Video- und Ausweispflicht wurde durch das Verwaltungsgericht damit aufgehoben. Die Videoüberwachung und Ausweispflicht der Badegäste, einen Ausweis mit Foto bei sich zu haben, sei erforderlich. Das belegten die vorgelegten Zahlen, hieß es im Urteil. Nach der Einführung der Sicherheitskontrollen im Juli 2023 sei ein signifikanter Rückgang gewalttätiger Vorfälle zu verzeichnen gewesen. Allein 2023 hätten sich nach dem Einführen des Sicherheitspakets 88 Vorfälle halbiert auf 43. Gerichtssprecher Jaron Assmann.
Die Kammer hat hier herangeführt, dass ein Evaluationsbericht vorliegt und auch weitere Statistiken zu sicherheitsrelevanten Vorfällen. Und da hat sich gezeigt, dass 2023 und dann 2024 die Lage sich verbessert hat. Es gab weniger Hausverbote und weniger aggressives Verhalten. Das subjektive Sicherheitsgefühl des Bäderpersonals hat sich verbessert. Und insofern ist die Kammer davon ausgegangen, dass das Maßnahmenpaket wirksam ist.
Drogengewalt unter Jugendlichen und auch Angriffe auf das Personal in Freibädern hatten die Bäderbetriebe veranlasst, einen 40-Punkte-Sicherheitsplan zu entwerfen. Unter anderem hatte sich zuvor in Kreuzberg mitten im Sommer die ganze Belegschaft des Freibades krank gemeldet. Die Sicherheit sollte ab jetzt verbessert werden, unter anderem durch die heute im Prozess vor dem Verwaltungsgericht strittigen Maßnahmen der Ausweispflicht ab dem Alter von 14 Jahren. Jahren und der Videoüberwachung im Eingangsbereich der Sommerbäder Neukölln, Pankow, am Insulaner, in Kreuzberg und inzwischen auch in Gropiusstadt. Die Datenschutzbeauftragte hatte mit den Bäderbetrieben in Verbindung gestanden wegen möglicher Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Badegäste durch die seit Juli 2023 geltende Ausweispflicht und vereinzelter Videokontrollen, so Pressesprecher Simon Rebiger.
Die Berliner Datenschutzbeauftragte hat festgestellt, dass diese beiden Maßnahmen gegen die Datenschutzgesetze verstoßen. Die Bäderbetriebe konnten uns nicht nachweisen, dass die hohen Hürden, die für Videoüberwachung und Ausweiskontrollen gelten, auch erfüllt worden sind.
Mit dem heutigen Urteil des Verwaltungsgerichts sind die Sicherheitsmaßnahmen der Freibäder wohl auch in diesem Sommer zu erwarten, um, wie es im Urteil wörtlich hieß, das aggressive Verhalten in den Sommerbädern zurückzudrängen.
Der Bericht von rbb24 Gerichtsreporter Ulf Morling. In Sachen Sauberkeit ist in Berliner Schulen noch Luft nach oben. Eine App soll Berliner Schulhausmeistern künftig helfen, für mehr Sauberkeit zu sorgen. Digital sollen sie Mängel besser erfassen und melden können, damit sie schneller behoben werden. Heute wurde die App von der Bildungsverwaltung vorgestellt. Kirsten Buchmann, Redaktion rbb24, Landespolitik, berichtet.
In der Schule an der Alten Feuerwache in Schöneweide prüft Hausmeister René Balzer, wie sauber es ist. Auf der Schulreinigung Reinigungskontroll-App auf seinem Tablet schaut er am Morgen nach, wohin es geht.
Da zeigt uns denn die App an, welche Räume wir also zu kontrollieren haben jetzt an diesem Tag. Erstmal, genau, da steht sie A03, der Fachraum Musik. Da gehen wir dann mal direkt rein.
Welche 5 Räume er an dem Tag an seiner Grundschule überprüft, ist zufallsgeneriert. Weiter geht es, ist der Boden in der Mensa sauber, sind die Tische abgewischt und die Abfallbehälter geleert, sind in den Toilettenräumen die Papier- und Seifenspender nachgefüllt, sind Waschbecken und Toiletten sauber. Das kann der Schulhausmeister auf seinem Tablet mit Hilfe der App erfassen, mit Smileys in verschiedenen Farben bewerten und gleich auch per Foto dokumentieren. Bei Mängeln muss das Reinigungsunternehmen nacharbeiten am gleichen Tag. Sonst muss es mit Konsequenzen rechnen. Marco Brauchmann, Bezirksschulstadtrat in Treptow-Köpenick.
Da kann man dann sozusagen Vertragsstrafen machen. Darüber hinaus sind Sanktionen eben auch, dass man eben eine neue Reinigungsfirma dann nimmt.
Was schon vorgekommen sei. Auch der Bezirksschulstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Andi Hemke, findet, dass die App weiterhilft, gerade auch bei der Kommunikation. Denn früher hätten Hausmeister auch mal handschriftlich und mit Skizzen auf Mängel hingewiesen, sodass er manchmal habe rätseln müssen, was heißt das? Derzeit arbeiten 6 Berliner Bezirke mit der App, so Schulbaustaatssekretär Thorsten Kühne. Bis zum Jahresende solle die App in allen Bezirken zum Einsatz kommen. Zudem erhalten die Bezirke laut Kühne jeweils eine Kontrollmanagerin oder einen Kontrollmanager.
Ja, ausschließlich sich jetzt mit dem Thema Schulreinigung beschäftigen wird, also das ist ja auch nochmal dann eine Ebene, die sich dann bei Problemfällen mit dann intensiver beschäftigen wird.
Aus Sicht der Schulleiterin Michaela Gewandt hat die App die Situation in der Schule an der Alten Feuerwache schon verbessert. Zum Beispiel in der Mensa, in Klassenräumen und Fluren. Allerdings nicht überall.
Auf den Toiletten ist es schwer, das liegt aber an der hohen Anzahl der Kinder, die wir haben.
Die Toiletten würden den gesamten Tag intensiv genutzt. Mit der Schulreinigungskontroll-App ist der Landeselternausschussvorsitzende Norman Heise insgesamt zufrieden.
Nämlich, dass dann eine Nachreinigung erfolgt, dass, wenn es immer wiederholt zu Schlechtleistung kommt, auch sanktioniert wird.
Die Daten aus der App sollen zudem helfen zu ermitteln, wo ist besonders viel Schmutz, was sind die Ursachen von Verunreinigungen, um die Situation an den Schulen zu verbessern.
Der Bericht von Kirsten Buchmann, Redaktion rbb24, Landespolitik. E-Roller und Leihfahrräder gehören zum Berliner Stadtbild. Für die einen sind sie ideale Fortbewegungsmittel, um spontan von A nach B zu kommen, für die anderen Hindernisse auf Gehwegen. Der Berliner Senat will die Sharing-Angebote sinnvoll ordnen. Vor Monaten hatte sich der Senat vorgenommen, eine Strategie zu entwickeln. Die sei jetzt fertig, verkündete Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU, heute im Mobilitätsausschuss des Abgeordnetenhauses. RBB Landespolitikreporter Thorsten Gabriel informiert.
Fast 50.000 Elektro-Zweiräder, sowohl Scooter als auch Fahrräder, sind zurzeit in Berlin unterwegs. Oder stehen herum, je nachdem. Die meisten davon ballen sich im Innenstadtbereich an fast jeder Ecke oder sind achtlos mitten auf Gehwegen abgestellt. Genau das, so verspricht es nun Verkehrssenatorin Ute Bonde, soll sich in Zukunft ändern. Geplant seien insgesamt 3000 sogenannte Mobilitätshubs. Und für die gelte eine Hub-Only-Strategie, Bedeutet?
Man beginnt an den Hubs und man endet an den Hubs den Mietvorgang. Das heißt, ich kann eben kein gemietetes Fahrzeug außerhalb dieser Hubs mehr abstellen und damit kann eben kein Fahrzeug mehr auf dem Bürgersteig stehen, wo es eigentlich nicht hingehört.
Zwar gibt es derzeit bereits 560 solcher Hubs, nämlich die Jelbi-Stationen, die von der BVG betrieben werden, doch bis es 3000 im gesamten Stadtgebiet sind, wird es noch etwas dauern. Pro Jahr, so hofft Bonde, sollen 300 neue Hubs dazukommen, bis es im Jahr 2035 einmal die gewünschten 3000 sein werden. In den dicht besiedelten Gebieten sollen es dann maximal 100 Meter Fußweg bis zum nächsten Scooter- oder Leihfahrrad sein. In weniger dichten Gegenden ist eine Maximaldistanz von 200 Metern geplant. In Sachen Hub-Only fange man in jedem Fall nicht bei Null an, betont der zuständige Referatsleiter in der Senatsverwaltung Julius Menge.
Schon heute ist es so, dass wir an den 560 bereits etablierten Stationen und Standorten ein Abgabegebot haben. Ja, also um diese Standorte herum ist es technisch auch nicht möglich, diese Sharing-Fahrzeuge bereits heute zurückzugeben. In der Hinsicht bauen wir auf etablierten und gemeinsam gelernten auf und weiten das dann auf die unterschiedlichen städtischen Teilräume aus.
Im Grundsatz zeigten sich die Abgeordneten aller Fraktionen im Mobilitätsausschuss erstmal zufrieden damit, dass nun Ordnung ins Sharing-System kommen soll. Weil die Senatorin das Thema aber spontan präsentierte, gab es erstmal vor allem Fragen und noch keine abschließenden Bewertungen. In den nächsten Wochen soll die Sharing-Strategie im Parlament noch einmal vertieft beraten werden.
Der Bericht von RBB-Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodka. Am Wochenende findet in Potsdam das Fest der Pflege statt. Damit sollen alle gefeiert werden, die andere Menschen pflegen, ob Professionelle, Ehrenamtliche oder Angehörige. Andrea Lange ist eine von ihnen. Mit ihrem eigenen Pflegedienst kümmert sie sich um Menschen in deren Zuhause.
Jede Tür, die geöffnet wird, ist eine neue Geschichte. Immer wieder drauf eingehen, ne? Abholen, gucken, wie es demjenigen geht.
So wie jetzt bei Hans Djubak in Potsdam-Schlatz.
Na, Hans? Der Schlüssel nicht gefunden.
Wie geht's dir heute?
Ein bisschen scheiße heute.
Der 81-Jährige hatte im Januar eine schwere Herzoperation. Trotzdem hat sich sein Zustand verschlechtert. Seine Tochter übernimmt die Pflege und Andrea Lange kann sie entlasten. Eine Stunde Zeit hat die 42-Jährige für Hans Djubak, dann muss sie weiter. Seit einem halben Jahr fährt Andrea Lange quer durch Potsdam. Sie hat das Unternehmen Hin und Herz gegründet, eine Alltagsbegleitung für pflegebedürftige Menschen, die sie Kunden nennt. 4 bis 5 schafft sie an einem Tag. Über Umwege ist Andrea Lange zur Pflege gekommen. Sie hatte erst mal Wirtschaft studiert.
Ich glaube, das war so Mitte 30. Da habe ich im HR-Bereich gearbeitet, Sales Marketing. Und ich habe gemerkt, es berührt mich einfach nicht. Okay, und dann setzt man sich halt hin und fragt sich, was will man wirklich machen? Was ein, ne? Wir leben nur einmal, Leben ist endlich. Und ja, dann habe ich mich gefragt und gedacht, okay, die Beziehung zu meiner Omi ist so intensiv, so tief gewesen. Das will ich machen, in diese Richtung gehen.
Jetzt ist sie Anfang 40 und selbstständige Unternehmerin. Dreimal im Monat hilft sie auch Roger Waldau im Haushalt, wäscht ab. Putzt. Dafür bekommt sie einen Entlastungsbetrag von 131 Euro von der Pflegekasse. Seit einer OP hat der Informatiker Pflegegrad 2. Andrea versucht, seine Hände zu ersetzen.
Hier, das ist alles taub, bis hier oben, bis zum Hinterkopf. Und die halbe rechte Hand ist auch taub. Und sobald ich letztendlich meine Finger benutzen möchte, insbesondere für filigrane Sachen, brauche ich unbedingte Hilfe.
So, fertig.
Das ist erledigt.
Schick.
Für Andrea Lange war es kein Problem, Kunden zu finden. Ihr Tag ist eng getaktet, die Pausen finden oft im Auto statt. Denn der Bedarf an Alltagsbegleitung ist enorm.
Wir wissen alle, die Babyboomer-Zeiten kommen und es gibt da jetzt schon eine Versorgungslücke. Und natürlich will man die auch irgendwie so ein Stück weit schließen. Ich will so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass den Menschen einfach geholfen ist, die einsam zu Hause sitzen.
Für die Unternehmerin ist ihr Job viel mehr als eine Dienstleistung.
Ist einfach so eine ganz tiefe Freude, das zu machen. Also ich war jetzt nicht so darauf aus, irgendwie so einen Boden zu wischen. Und ich glaube, darauf kommt es auch nicht so wirklich an, dass der Boden blitzt. Und ich glaube, da steckt ganz viel mehr dahinter, was viel stärker ist.
Diese Selbstständigkeit zu erhalten, dafür ist Andrea Lange da. Sie hilft dabei, dass Menschen wie Hans Strubach und Roger Waldau so lange wie möglich zu Hause leben können.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart am Mikrofon.
Sie haben Lust auf geheime True Crime Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 4 Staffeln finden Sie zum Beispiel in der ARD Sounds App.